ARD.
Weil halt auch so viel weggebrannt war, muss man einfach sagen, war es natürlich wie ein Schweizer Käse. Es waren wirklich überall Löcher. Also man muss sich das wirklich vorstellen. Man ist teilweise in diese Zimmer reingegangen und es gab keine Front mehr, keine Fassade mehr. Man hat wirklich den offenen Bereich gehabt und hochspektakulär, wo man da dann gelöscht hat.
Den komplett. Himmel über Dubai oder
so
was hast
nach
du
dem
gesehen?
Motto, man guckt raus, man sieht dort das höchste Gebäude, man sieht die Mall, man weiß, man war da noch letzte Woche einen Kaffee trinken, so nach dem Motto. Und löscht da jetzt diese Brände.
Mein Einsatz. Der NDR Feuerwehr-Podcast. Torben Hildebrand und Feuerwehrfrau Theresa Balzer. Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder einfach nur wahre Actiongeschichten lieben.
Tja, das war eine lange Sommerpause, ne?
Aber ich habe mich schon gefreut.
Hattest du Sehnsucht, Theresa?
Oh, so dolle, ja. Aber ich habe mir die Zeit auch ein bisschen vertrieben.
Habe ich schon gesehen bei Insta. Du warst wild in Action, ne?
Ja, ich habe Wildwasser-Rafting gemacht. Das war total cool. Mit ein paar Kameraden. Und da konnten wir dann in so einer künstlich angelegten Wildwasserbahn uns ausprobieren, ja. Wir haben das Boot absichtlich zum Kentern gebracht. Das war cool, ja. Und ich war unterm Boot und habe nur den Sonnenschein gesehen und musste mich dann quasi rauskämpfen. Das war schon Nahtoderfahrung.
Aber zu Hause bitte nicht nachmachen. Da war eine Trainerin dabei, ne?
Ja, genau. Ein Guide ist immer mit dabei und hat das halt alles angewiesen. Und selbst die Strömung, zwei Pumpen sind dazu geschaltet. In Summe gibt es drei. Und die können Sie ja auch sofort abschalten. RTW stand auch in der Nähe, also von daher alles gut.
Alles gut. Ihr seht, Theresa braucht Action, wenn der Podcast eine Pause macht. Hier sind wir wieder. Hallo, mein Einsatz, der NDR Feuerwehr-Podcast, ist wieder da. Ab jetzt alle zwei Wochen ein neuer Einsatz in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Alle zwei Wochen. Wir haben uns gesagt, wir konzentrieren uns wieder aufs Wesentliche. Deswegen, wir haben mehr Zeit für die Einsätze und dafür alle zwei Wochen ausführlich einen frischen Einsatz. Und heute ist Christian Hagedorn bei uns, 34 Jahre alt, aus Bramsche im Kreis Osnabrück. Aber ich kann schon sagen, wir sind heute weltweit im Einsatz und es gibt ein Feuer. Also ich persönlich habe sowas noch nicht gesehen und Theresa hat in einer Vorbesprechung gesagt, das ist ein Feuerchen. Ne?
Genau.
Wir reden über ein Feuer in einem Hochhaus in Dubai. Jetzt sagt ihr, wie kommt ihr denn auf die Idee? Wie seid ihr denn in Dubai gelandet? Christian, wieso reden wir heute über Dubai?
Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich war für fast 4,5 Jahre in den Vereinigten Arabischen Emiraten aktiv und habe dort die Feuerwehr mit ausgebildet und quasi aufgebaut.
Wie kommt man dazu?
Ja, also ich bin ehrenamtlicher Feuerwehrmann, auch immer schon gewesen. Ich habe keine Ausbildung in der Berufsfeuerwehr, habe meine Lehrgänge in Niedersachsen gemacht und habe mich versucht, so ein bisschen in die Schiene der Berufsfeuerwehr beruflich da mit einzubringen und hatte mit meinen ehrenamtlichen Lehrgängen einen Einsatz bei einer Werkfeuerwehr, wo ich hauptberuflich aktiv war. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich relativ viel Glück. Es kam ein Arbeitskollege frisch aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zurück von seinem Einsatz. Seine Stelle war unbesetzt und so konnte man dann quasi die Stelle besetzen.
Welche Lehrgänge hast du hier? Also wie bist du ausgebildet?
Ich bin bis zum Gruppenführer hier in Deutschland ausgebildet.
Und das heißt, die, ich sag's jetzt mal so ganz platt, die Scheichs gucken dann in Deutschland, wen haben wir denn da, kann uns einer helfen oder wie kommt das zustande?
Genau, also der muss man natürlich ein bisschen weiter ausholen in den Emiraten. Fokus lag nie auf der Feuerwehr, bis das große Unglück passiert ist. Und nach diesem Unglück hat man dann gesagt, klar, wir müssen jetzt hier was machen. Wir gucken uns das beste System der Welt an, wo gibt's die beste Feuerwehr? Und so hat man sich dann damals wohl für Deutschland entschieden und wollte ein System aufbauen, ähnlich wie in Deutschland. Beziehungsweise generell erstmal etwas an der Feuerwehr verbessern.
Du hast eben gesagt Unglück, bis das große Unglück kam. Gab es in den Emiraten irgendein Unglück, was eine Initialzündung war, zu sagen, wir brauchen Feuerwehrstrukturen?
Ja, die Initiallösung war aus einem auf einem Markt, wo ein größerer Brand ausgebrochen war. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Menschen dort verunglückt sind etc. Aber das war dann so der Auslöser, wo man dann sagte, jetzt muss etwas hier passieren. Es gab vorher viel zu wenig. Und Also es gibt insgesamt 7 Emirate und man hat mit 5 Emiraten angefangen, wie auch der Hauptstadt Abu Dhabi, wo man sich europäisches Personal geholt hat, hauptsächlich damals bezogen aus Deutschland. Und genau, die ehrenamtliche Schiene, die Ausbildung, die wir hier im Ehrenamt haben, die hat ausgereicht, um dort als Ausbilder aktiv zu werden.
Vereinigte Arabische Emirate, also ich stelle es mir sehr warm, dauerhaft vor. Muss man da irgendwie besondere hohe Fitnessanforderungen erfüllen?
Bedingt, also man merkt relativ schnell, wenn man unten ist, dass einem vielleicht die Fitness fehlt. Genau, also das ist gerade bei den Einsätzen hochspannend. Natürlich, es ist Wüste. Im Sommer haben wir 45 Grad. Ja. Und genau, das ist gerade nach den Einsätzen, wenn man da in Deutschland aus dem Feuer kommt, ist ja das Erste, was man macht, Jacke auf und entlüften, ja, dass man ein bisschen frische Luft kriegt. Und das ist halt einfach gar nicht gegeben. Das ist so für mich auch immer so Wahnsinn gewesen. Man macht die Jacke auf nach dem Feuer und es ist nicht kühler, sondern ja, die ganze Hitze ist nach wie vor da. Und
also Jacke zulassen und ordentlich trinken, oder?
Jacke zu, relativ schnell dann ins Fahrzeug, genau. Und sich dann unter der Klimaanlage abkühlen. Ordentlich trinken, auch ganz spannender Punkt, wenn man diese extremen Anstrengungen hat. Zumindest ich die Erfahrung gemacht, Wasser hilft irgendwann nicht mehr. Also man trinkt Wasser und Wasser, aber der Körper nimmt dieses Wasser nicht auf. Und was so bei mir zumindest der Trick 17 war stark zuckerhaltige Getränke.
Ich muss nochmal einen Schritt zurück, ne? Dubai zum Beispiel. Funkelwelt, ein Hochhaus neben dem anderen. Die Ölscheichs sind da, eins der reichsten Länder ja der Welt. Und genau. Trotzdem haben die keine vernünftige Feuerwehr.
Genau.
Das geht mir irgendwie nicht in den Kopf.
Ja, es gibt eine Feuerwehr. Wie gesagt, ich unterstütze ja nach wie vor auch noch den Aufbau von Feuerwehren in Afrika. Das ist eine ganz, ganz andere Welt. Da ist Dubai natürlich weiter. Man hat eine zentrale Notrufnummer, die 997. Das ist auch nicht auf der ganzen Welt gegeben. Also ich kann die Feuerwehr anrufen. Aber wir haben, wie gesagt, kein Ehrenamt. Feuerwehrleute sind Polizisten. Polizisten, die halt der Feuerwehr unterstellt sind. Also die Feuerwehrleute müssen auch mindestens einmal im Jahr zum Schießtraining gehen und haben ihre Polizeinummer. Es sind angestellte Polizisten.
Aber die haben trotzdem dann auch nicht das Know-how? Oder also gibt es eine Feuerwehrausbildung oder gab es die da in Dubai?
Die wurde auch während meiner Zeit erst aufgebaut. Es wurde eine Schule, eine Feuerwehrschule in der Abu Dhabi dann aufgebaut und so fing man dann langsam an mit dieser ganzen Geschichte. Wir haben viel Training gemacht auf den Wachen. Ich war, wo ich angefangen habe, war ich 1,5 Jahre an der Ostküste eingesetzt in dem Emirat Fujairah. Eine sehr, sehr ruhige Wache, muss man sagen. Und hier konnten wir natürlich viel Ausbildung betreiben.
Wenn wir mal auf den Einsatz gucken, den du heute mitgebracht hast. Das war ein ganz besonderer Einsatz. Wann und wo sind wir gerade? Wo warst du, als die Alarmierung sozusagen für diesen ganz besonderen Einsatz erfolgte?
Genau, also nach meiner Zeit an der Ostküste bin ich gewechselt nach Adschman. Zunächst erst in Sharjah einige Zeit, wurde dann aber befördert zum Supervisor. Supervisor ist der Zugführer. Wir hatten auf den Wachen immer einen Zugführer, einen Supervisor und 2 Assistant Supervisor, 2 Gruppenführer. Europäisches Personal, was die arabischen Kräfte unterstützt hat. Also meine Aufgabe war zum Beispiel den arabischen Zugführer zu unterstützen. Man hat trotzdem die Einsätze teilweise geleitet. Der arabische Kollege hat dann entsprechende Kräfte nachgefordert im Einsatzfall. Man hat sich so abgesprochen bei den europäischen Gruppenführern. Die waren teils als Gruppenführer eingesetzt, teils waren sie auch im Angriffstrupp mit dabei, um die Kollegen entsprechend zu führen. Genau, und wir reden jetzt von der Silvesternacht, 31. Dezember 2015.
Adschman ist die Hauptstadt des gleichnamigen Emirates. Ein Emirat mit knapp 500.000 Einwohnern, nicht mal eine Stunde nördlich von Dubai. In den Emiraten gibt es keine privaten Silvesterfeuerwerke wie in Europa, sondern fast ausschließlich organisierte Veranstaltungen. Und so muss Christians Team am frühen Silvesterabend nur einmal mit dem Löschzug zum Hafen ausrücken, weil ein betrunkener Seemann eine Leuchtpistole abfeuert. Sonst ist der Abend bisher ruhig. Weiter südlich, in Dubai, bricht um 21.30 Uhr dagegen ein folgenschweres Feuer aus. The Address Hotel, ein 63-stöckiges Hochhaus, steht in Flammen. Es brennt direkt neben dem höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa. In den Straßen warten gleichzeitig Zehntausende Schaulustige auf das große Feuerwerk. Fernsehteams wollen live berichten.
Also inmitten wirklich der Glitzerwelt von Dubai, mitten in der Innenstadt und das wirklich da sowas ausbricht. Man muss ja auch sagen, die gesamte Welt war live dabei.
Christian selbst ist zu dieser Zeit noch nicht vor Ort. Denn für das benachbarte Emirat Dubai ist er nicht zuständig. Noch verfolgt er die Lage aus der Ferne.
Es ist natürlich ein tolles Gebäude, Glitzerwelt, ein ganz The Address Hotel, ein Luxushotel. Man hat etwa 10 Stockwerke gehabt, müsste ich jetzt nochmal im Detail nachzählen, aber 10 Stockwerke, dann hat man eine Terrasse gehabt. Und über dieser Terrasse gingen dann die eigentlichen Zimmer los und von dort an bis nach oben komplett im Vollbrand. Die gesamte Fassade, also wir reden jetzt nicht nur punktuell von einem Balkon, der gebrannt hat, sondern wirklich die gesamte Außenfassade im Vollbrand.
Das heißt eine Riesenfackel im Nachthimmel.
Riesenfackel im Nachthimmel, genau.
Wie sind die Leute, die Hotelgäste und so, wie sind die da raus? Kannst du da was zu sagen?
Also natürlich, das wird so gewesen sein, wie es bei allen Einsätzen ist. Also der Großteil wird so schon rausgekommen sein. Man hat hier den großen Vorteil gehabt gegenüber anderen Bränden, die wir hatten. Aufgrund der Uhrzeit, 21:30 Silvester, die Leute waren noch wach. Das heißt, sie haben es mitgekriegt. Ganz großer Unterschied zu anderen Hochhausbränden, die wir hatten. Das heißt, ein Großteil der Leute ist von sich aus rausgekommen. Natürlich gibt es immer Leute in Rollstühlen etc. Und dort gehe ich fest von aus, werden die Einheiten aus Dubai direkt hochgegangen sein und die Leute dann peu à peu gerettet haben. Wenn wir diese Hochhausbrände hatten und ich zum Beispiel als Zugführer angekommen ist, das allererste, was wir machen, ist in den Treppenhäusern Lüfter stellen. Einfach Lüfter, ja, damit wir den Weg frei machen für die Leute, damit sie aus dem Gebäude wieder runterkommen. Das ist nicht, dass ich wie in Deutschland auf den Knopf drücke und sage, ich brauche jetzt 20 Löschzüge und diese Löschzüge kommen. Ich habe wirklich wenig Personal. Also ich habe, wenn es hochkommt, wirklich 20, 30 Feuerwehrleute im ersten Einsatz. Und danach kommt erstmal eine Stunde nichts. Mhm. So, und ich kann gar nicht so schnell vorgehen, auch zur Brandbekämpfung etc., wenn ich jetzt wirklich diese Extremen habe. Und das ist das allererste, ich stelle die Lüfter, damit ich die Leute überhaupt aus diesem Treppenhaus rausbekomme. Und danach kommt es halt an. Also man hat eigentlich gar keine andere Wahl, wie von Stockwerk zu Stockwerk hochzugehen, die Brände zu löschen. Natürlich muss man auch sagen, wenn wir jetzt die Meldung kriegen, es gibt noch eingeschlossene Personen im 20. OG oder im 17. OG, da ist noch jemand eingeschlossen, dann schicken wir natürlich Einheiten hoch.
Wenn man sowas sieht als Feuerwehrmann, als Feuerwehrfrau, Theresa, zieht sich da nicht alles zusammen? Wenn du sagst, wir haben vielleicht 20, 30 Leute und du stehst davor, dann sagst du noch, die Welt guckt zu.
Das ist machtlos, genau. Das ist der absolute Wahnsinn. Hinzu kommt ja auch der Funkenflug. Das muss man sich ja auch überlegen. Es ist ja immense Funkenflug, der natürlich dann noch ganz andere Sachen mit dem Brand setzen kann, wie es jetzt auch hier war. Daneben an ist noch so ein kleiner Creek gewesen, so nennt sich das. Noch so ein kleiner Markt, künstlicher Markt, noch kleine Gebäude, die natürlich auch angefangen haben zu brennen.
Weil das Ding oben...
Weil natürlich das immens in die... Also wir haben natürlich die 100 Meter Flamme, aber natürlich da auch den ganzen Funkenflug, der natürlich in der ganzen Umgebung umherfliegt. Einen kleinen Wind gab es zu diesem Zeitpunkt auch noch. Ja, und...
Ja, da kann man also nicht irgendwie sagen, kontrolliertes Abbrennen aufgrund dessen, dass Gefahr der Ausbreitung ist dann mit Funkenflug und so. Da muss man sich dann ein bisschen andere Taktik überlegen.
Ja, das... Ausbrennen lassen ist natürlich so eine Sache beim 63-stöckigen Gebäude inmitten von Dubai und die Welt guckt zu. Das ist eine schwierige Taktik, die man so nicht fahren kann.
Genau. Aber erstmal unten alle Leute weg wahrscheinlich.
Das ist das Richtige, genau. Auch dann in dieser Mall die Leute alle raus. Also man hat wirklich da, so wie wir das einschätzen, wirklich eine sehr gute Arbeit gemacht. Polizei hat auch gut zusammengearbeitet in diesem Punkt und genau, alle Leute erstmal aus diesem Gefahrenbereich heraus. Und dann wurden auch relativ schnell dann die Löschmaßnahmen eingeleitet. Löschmaßnahmen ist natürlich auch ein hochspannendes Thema. Mhm. Also wir haben keine Hydranten vor Ort. Das Wasser wird mitgebracht, das ist zumindest die Regel. Das Wasser wird zur Einsatzstelle mitgebracht. Man hat das normale HLF, wie man es vielleicht auch in Deutschland kennt.
Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug.
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, wie man es genau in Deutschland kennt. Ansonsten ist vieles auf wirklich die Wasserversorgung ausgelegt. Die nächsthöhere Kategorie ist schon ein Tanker, also ein Tanklöschfahrzeug mit mindestens 4000 Liter Wasser. Und ansonsten setzt man sehr viel auf Großtanklöschfahrzeuge mit mindestens 10.000 oder die Longtanker, das sind ganze Sattelaufleger mit 40.000 Liter Wasser, die dann zur Einsatzstelle gefahren werden.
Aber bei so einem großen Gebäude, ich meine 40.000 Liter, ist es endlich, ne? Also das ist auch irgendwann mal zu Ende und dann wird wahrscheinlich mit Pendelverkehr immer, ne? Oder?
Genau, das ist so die Regel, die man immer macht im Pendelverkehr. Ja. Das Problem ist wirklich so ein 40.000 Liter Fahrzeug aufzufüllen, das geht auch nicht in 5 Minuten gemacht und man braucht wirklich eine große Anzahl an Fahrzeugen.
Die Kräfte vor Ort tun, was sie können. Doch am frühen Neujahrsmorgen ist klar, ohne Hilfe aus den benachbarten Emiraten wird es nicht gehen. Christian wird morgens um 5 geweckt. Der europäische Leiter für die Nordemirate ruft an.
Er hat mich angerufen und gesagt, Christian, es ist soweit, ihr müsst jetzt doch zur Unterstützung nach Dubai fahren. Das,
kriegen wir nicht mehr alleine hin.
Kriegen die Leute vor Ort nicht mehr alleine hin. Es werden alle Europäer, die irgendwo jetzt im Land sind, also Freischichten hatten, wurden alarmiert und mussten dann auch zum Einsatz kommen. Sind zur Feuerwache gefahren, haben ihre Klamotten geholt und sollten dann zusätzlich zum Einsatz kommen. Man muss ja überlegen, es gibt dort keine Regelung wie in Deutschland. Einmal Atemschutz tragen im Einsatz, maximal zweimal. Aber bei diesen Temperaturen ist irgendwann auch Schluss. Also ich kann gar nicht so häufig ins Feuer gehen. Irgendwann ist der Körper ja auch durch. Und ja, man braucht irgendwann einfach mehr Personal. Und genau, zu diesem Zeitpunkt habe ich dann die Order bekommen, meine Leute zu wecken. Wir sind dann auch mit ein paar arabischen Feuerwehrleuten losgefahren. Wir haben uns den Bus genommen. Es gab so einen kleinen gelben Bulli, mit dem wir losgefahren sind, sowie den SCBA-Truck. Das ist ein Atemschutzgerätewagen. Da ist ein Kompressor drin mit Atemschutzgeräten, mit Atemluftflaschen. Und damit sind wir dann losgefahren. War ja nicht schwer zu finden auf gut Deutsch, man brauchte keine Wegbeschreibung und sind dann halt an diesem Gebäude angekommen.
Zu dieser Zeit ist es bereits 6 Uhr. Die Kräfte gehen davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt keine Menschen mehr im Hotel sind. Hundertprozentig sicher können sie sich aber bei der Größe des Gebäudes nicht sein.
Das kann man wirklich nie wissen. Also wir haben, wie gesagt, noch teilweise ganz andere Brände gehabt. Das sind dann auch immer Informationen, die natürlich sehr schwierig, sehr spärlich kommen. Teilweise etwas später, dann rufen die Leute, wenn sie auch noch teilweise im Gebäude drin sind, die Notrufnummer, bis die das dann schaffen, uns am Einsatzort zu übermitteln. Da oben ist noch wer drin, in dem Stockwerk ist noch wer. Das kostet immer viel Zeit.
Große Teile der Fassade sind bereits abgebrannt. Die Rauchentwicklung ist immer noch stark. Auch Christian und seine Leute müssen ins Gebäude. Die Atemschutzgeräteträger können Druckluftflaschen nutzen, die aus einem speziellen Verbundwerkstoff hergestellt und deshalb deutlich leichter sind als herkömmliche Stahlflaschen. Ein Vorteil bei der Höhe des Hauses.
Da ist man natürlich schon viel weiter gewesen. Das ist jetzt wieder ein Rückschlag zu meiner aktuellen freiwilligen Feuerwehr, noch auf Stahlflaschen zu setzen. Das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht gewesen, wirklich leichte Geräte zu haben.
Okay. Viel leichter als Stahl auf jeden Fall. Okay. Und das merkt man auch. Also wenn du wirklich da am Rödeln bist, merkst du den Unterschied, wenn du vorher auf Stahl warst und dann wechselst. Ja.
Wie schwer ist so eine Atemschutzflasche hinten drauf? 20 Kilo oder was?
12 bis 13 Kilo, ja.
Ja. Ja, ganz genau. Und dann dicke Jacke an und Helm und Atemschutzmaske und dann schleppst du Treppenstufe dich dann nach oben.
Ja, genau. Jetzt muss man wieder aufpassen. Ich habe auch damals zu Hause nicht immer alles erzählt, was wir und wie wir es so gemacht haben. Also wenn man wirklich teilweise Hochhausbrände hat und man ist wirklich gemeldet, im 14., 15. Stock ist noch wer, den müsst ihr rausholen. Man kommt mit einer Flasche nicht bis nach oben. Und es wird natürlich in Deutschland geschult. Einfacher Weg hin, doppelter Weg zurück.
Also immer Reserve einplanen?
Reserve, das ist teilweise auch nicht möglich. Das wurde natürlich geschult, ist aber weg von der Praxis.
Weil du auf gut Deutsch am 8. Stock schon keine aus der Puste bist.
Die Pulle ist leer, ich komme gar nicht mehr an. Das heißt, es gibt verschiedene Wege, ob man dann, also teilweise haben wir dann auch eine zweite Pulle gleich schon mitgenommen. Dann guckt man, dass man irgendwo, wenn man merkt, jetzt wird die Luft langsam knapp, dann schlagen wir irgendwo mal Türen ein, setzen uns auf den Balkon, ruhen uns kurz aus, wechseln die Flaschen und dann geht's weiter nach oben.
Ne? Da sind wir auch schon wieder weg von der Norm, ne? Wie es dann eigentlich ausgebildet wird und tatsächlich dann angewandt wird, ist anders, weil es halt vonnöten ist. Ne? Das ist halt.
Also wir haben nach deutschen Vorschriften ausgebildet. Wir haben es natürlich auch versucht, so weit wie möglich umzusetzen, aber die Praxis ist teilweise nicht möglich.
Ne? Und schleppe ich da auch den Schlauch mit hoch? Nein, ich schleppe nicht den Schlauch 20 Stockwerke hoch. Ihr habt da eine Wasserversorgung im Haus? Gibt es quasi eine Steigleitung oder so?
Eine Steigleitung, genau. Ja, das muss man dazu sagen. In 50% der Fälle haben sie nur funktioniert. Also aus baulichen Mängeln sind die Steigleitungen teilweise, dass sie irgendwo mitten aufhören. Wenn wir jetzt eine Trockensteigleitung haben, das sprich von unten mit unseren Fahrzeugen das Wasser einspeisen, teilweise haben sie auch schon eine Pumpe gehabt, dann kann es aber sein, dass die Pumpe nicht funktioniert und somit die Steigleitung nicht funktioniert. Und das heißt, so in der Regel würde ich mal behaupten, 50% der Einsätze müssten wir wirklich von unten bis nach oben die 2,5-Inch-Schläuche, das wäre in Deutschland B-Schlauch, bis nach oben verlegen.
Genau. Wie war das da? Wie seid ihr jetzt in Dubai vorgegangen?
In Dubai hat das natürlich funktioniert, die Steigleitung, das kann man schon sagen. Aber auch hier hat es ja wirklich vom ersten bis zum obersten Stock gebrannt. Und dort mussten wir taktisch schon so erstmal so vorgegangen, wie man immer vorgeht. Und zwar haben wir einen Brückenkopf eingerichtet. Das heißt, man ist schon relativ weit oben. Man kämpft sich also vor die ersten Stockwerke und stellt dann seinen Gelenkmast. Wir hatten knapp 56 Meter Gelenkmaste. Das sind so Standardgeräte gewesen, entsprechend vor das Gebäude und hat somit eine Versorgung. Man muss also nicht immer nach unten wieder laufen, um Getränke zu holen, um neue Atemluftflaschen, sondern hat wirklich mit dem Gelenkmast schon relativ weit oben einen Brückenkopf und der versorgt uns die gesamte Zeit mit allen möglichen Material und Equipment.
Ist das so eine Art Kran?
Ein Kran, kann man sagen, genau, ja.
Und du hattest vorhin erzählt, Terrasse, ne? Nach den ersten Stockwerken?
Nach den ersten Stockwerken haben wir uns hier eingerichtet, das hat relativ gut gepasst, da gab es viel Platz für die Leute, Schatten ist auch immer ganz wichtig. Und haben dann, in diesem Fall hatten wir wirklich gut Personal da, was auch ungewöhnlich war, und konnten dann wirklich so Dreier-, Vierer-Teams bilden. Und dann ging es halt einfach los, peu à peu die ersten Trupps dann hoch und den Brand bekämpfen. Das heißt, jede Tür in diesem Hotel wurde eingeschlagen, in jedem Stockwerk und ist dann nach oben weitergegangen. Wir hatten zum Türen öffnen, bei uns speziell auf der Wache gab es eine spezielle Ramme, wie man es bei den SWAT-Einheiten kennt, womit man die Türen einschlägt. Hatte natürlich nicht für jeden, das heißt Feuerlöscher haben auch funktioniert, die man dann benutzt hat, ja, oder Halligan-Tools, um halt entsprechend die Türen aufzubrechen. Und man musste wirklich überall gucken, ist wirklich noch wer, wie brennt es etc. Die Wasserversorgung war auch sichergestellt durch Tragkraftspritzen. Wir hatten hier natürlich einen künstlichen See mit auch den größten Fontänen auf der Welt, nach wie vor glaube ich sogar die größten der Welt, vor dem Burj Khalifa. Und hier konnte man das Wasser gut rausziehen und hatte eigentlich somit die Besonderheit bei diesem Einsatz, dass die Wasserversorgung gar nicht das Hauptproblem war.
Ich habe immer bei Hochhausbränden habe ich immer automatisch World Trade Center im Kopf. Weiß nicht, ne? Wahrscheinlich irgendwie eingebrannt. Da war es ja so, dass komplette Etagen brannten. Das heißt, wenn du über dem Feuer warst, dann warst du ja eingeschlossen und konntest auch nicht mehr nach unten flüchten. Das heißt, auch für die Feuerwehr, wenn sie da oben angekommen wären, wäre ja irgendwann Schluss gewesen. Du kommst ja nicht durch eine komplett brennende Etage. Das heißt aber, ihr konntet noch durch ein Treppenhaus durch. Also es hat nicht immer komplett, es hat nur die Fassade außen gebrannt oder haben auch Hotelzimmer gebrannt? Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also man hat die äußere Fassade ausgerichtet, das sieht man auch schön auf Videos, ausgerichtet auf das Burj Khalifa, die hat komplett gebrannt, während die hintere Seite noch unberührt war. Okay. Und natürlich in diesen Riesengebäuden gibt es natürlich nicht nur ein Treppenhaus, es gibt mehrere Treppenhäuser. Und diese Treppenhäuser konnten wir dann natürlich dann auch nutzen, weil halt auch so viel weggebrannt war, muss man einfach sagen. War es natürlich wie ein Schweizer Käse, es waren wirklich überall Löcher. Also man muss sich das wirklich vorstellen, man ist teilweise in diese Zimmer reingegangen und es gab keine Front mehr, keine Fassade mehr. Man hat wirklich den offenen Bereich gehabt und hochspektakulär, wo man da dann gelöscht hat.
Den komplett. Himmel über Dubai oder
so
was hast du gesehen?
So nach dem Motto, man guckt raus, man sieht dort das höchste Gebäude, man sieht die Mall, man weiß, man war da noch letzte Woche einen Kaffee trinken, so nach dem Motto und löscht da jetzt diese Brände. Diese brisant, es war spektakulär, ist ganz, ganz klar. Aber wirklich, wo das einem erst bewusst wurde, war, wo die Leute aus Deutschland einem dann auch erst Nachrichten geschrieben haben. Das hat man dann ja auch erst bekommen und hast du das mitbekriegt und guck mal, was gerade bei euch los ist. Und dann sagt man, ja,
ich bin gerade mittendrin.
Ja. Das war wirklich, wo einem das erst bewusst wurde, was das für ein Medienrummel überhaupt mit sich führt.
Und deine Funktion, Supervisor, also Zugführer, du sagst, ihr seid vorgegangen, Stockwerk für Stockwerk, du tatsächlich in Persona, aber nicht. Du bist
doch, also in diesem Ausmaße ist dann auch vorbei, dass man da gewisse Funktionen hat, dann ist man wirklich völlig gleichgestellt. Ja. Es funktioniert sowieso nur im Team, auch solche kleinen Teams, da ist jetzt nicht einer, ist der Zugführer, der hat mehr zu sagen. Natürlich hat er mehr zu sagen, aber steht jetzt über den anderen.
Die Verantwortung hat
Die Verantwortung hat er immer noch, aber bei diesen Einsätzen jetzt, das sind gemischte Teams, und da ist man gemeinsam vorgegangen.
Also, da löscht der Zugführer noch selbst.
Da muss er noch selber ran und das einige Male.
Was muss er denn da eigentlich löschen? Also was brennt denn da noch, wenn ihr rammt so ein Hotelzimmer auf und was brennt da noch?
Also es war von bis. Teilweise waren sie wirklich unberührt und teilweise war noch wirklich Vollbrand. Das gesamte Zimmer, alles, was man sich vorstellen kann, war schwarz, komplett am Brennen. Die gesamte Inneneinrichtung, alles am Brennen und das hat man halt noch abgelöscht.
Und da müsst ihr, also ihr löscht zwei Zimmer oder drei und dann wieder nach unten Flasche tauschen oder wie?
Ja, genau. Dann nach unten, dann erstmal Pause machen. Bei diesen riesigen Temperaturen, das ist wirklich, wirklich Schwerstarbeit. Da kommt man an seine Grenzen. Pause machen, etwas trinken, wieder zu sich kommen, vielleicht was essen und dann geht's aber auch wieder weiter. Also das ist nicht, dass ich jetzt hier Pause habe ohne Ende, wie man sich das in Deutschland vorstellen kann. Das ist, geht dann wirklich knallhart weiter. Und wir hatten diesem Haus, bei diesem Luxushotel wirklich das Problem, dass es sehr, sehr, sehr verwinkelt war. Also selbst ich habe mich einmal verlaufen, das war, weiß ich auch noch, dann musste man durch so einen Spa-Bereich durch, komplett verwinkelt. Und da gab es noch eine Szene, wir hatten einen Kollegen, der war auch frisch im Team aus Kroatien und da kam uns dann auch eine andere Einheit im Treppenhaus entgegen, relativ panisch in den Augen und da frage ich, seid ihr auch am Suchen, habt ihr ihn gefunden? Ich sage, wen haben wir gefunden? Ja, es gab gerade hier Mayday-Fall, Mayday-Lage von dem kroatischen Kollegen.
Der und war der im war Einsatz verschwunden.
Im Einsatz verschwunden. So, und da war dann leicht Panik ausgebrochen. Den haben wir dann mitgesucht, bis es dann wenig später wurde er auch gefunden. Er hat sich halt einfach nur verlaufen und aus irgendwelchen Gründen sein Team verloren. So, und hatte dann, wusste nicht weiter und hat dann die Mayday-Lage ausgelöst. Ja.
Und Wasser habt ihr aber immer gut hingekriegt. Ne? Durch diese Tragkraftspritzen, durch die Pumpen habt ihr auch Wasser nach oben gekriegt. Oder kommt da dann, je höher du gehst, irgendwann nur noch so drei Tropfen aus dem Strahlrohr raus?
Das ist jetzt hier in diesem Fall natürlich eine tolle Sache. Bei so einem Luxushotel hat man natürlich auch entsprechende Pumpen. Das heißt, man hat hier das Hotel an sich, was natürlich die Wasserversorgung auch sicherstellen kann oder durch die Pumpenleistung, sprich den entsprechenden Pumpendruck auch hat. Das war aber nicht gang und gäbe. Das war so im Sommer eigentlich so die Standardeinsätze, dass wir große Hallenbrände hatten. Und da hat man natürlich nicht den Luxus mit dieser ständigen Wasserversorgung. Und da muss man sich wirklich dann, auch wenn man als Zugführer als erstes vor Ort ist, wirklich klar machen, was mache ich jetzt hier? Kann ich das Feuer überhaupt löschen? Oder habe ich gar keine Wahl mit den Mitteln, die ich habe und schütze ich nur die Umgebung? Also baue eine Riegelstellung auf. Das ist, das war immer wirklich spannend. Das musste man sich genau überlegen, was man gerade auch nur dabei hatte.
Angefangen hat dieses Feuer am Silvesterabend 9:30, ne?
Genau.
Dann hat sich's durch die Nacht entwickelt. Du kamst am nächsten Morgen dazu. Wir sind jetzt schon im Hellen wahrscheinlich
wir
wieder.
Wir sind schon lange, im Hellen, ne? Lange im Hellen, genau.
Wie spät ist es jetzt so in etwa, wo ihr durch die Hotelzimmer euch durchkämpft?
Ja, es ist so, Mittagszeit kann man sagen, okay. Haben wir uns dann durchgekämpft, genau. Und mehrfach im Einsatz, irgendwann ist halt auch durch, man kann nicht mehr. Also dann ist man auch abends, fährt man nach Hause, man ist geschafft. Irgendwann macht der Körper auch nicht mehr mit und genau, wurden dann abgelöst von Kräften. Das war auch sehr ungewöhnlich, die aus Abu Dhabi ankamen. Ein Zug, der zusammengesetzt wurde aus Löschfahrzeugen, was ich so noch nie vorher beim Brand gesehen habe. Also da wurde einmal wirklich alles aufgefahren, was geht. Wir nannten diese Großfeuer immer, wenn dann groß alarmiert wurde, nannten wir der Weltalarm, der dann ausgelöst wurde. Und das war in diesem Fall wirklich mit drei Ausrufezeichen. Also diese Züge, diese Verbände, wie man es in Deutschland kennt, das gab es dort unten eigentlich nicht. Und dieser eine Verband, der zusammengesetzt wurde aus unzähligen Großtanklöschfahrzeugen und Longtankern, also auch diesen Sattelauffliegern, das war wirklich schon was Besonderes.
Bis zum Abend sind Christian und seine gut 20 europäischen Kollegen im Einsatz. 4 bis 5 Mal gehen sie ins Gebäude, um zu löschen. In Deutschland undenkbar.
Ein Hallenbrand, den wir in Dubai hatten, da sind 3 Hallen abgebrannt mit 200 Seekontainern. Also nicht in Dubai, in Sharjah war dieser Brand, direkt an Dubai grenzend. Da war ich 5 Tage lang im Einsatz mit kurzen Unterbrechungen auf der Wache zum Schlafen und hatte insgesamt 15 Mal das Gerät auf. Ja.
Okay,
das war wirklich schon hardcore und auch nicht mehr ganz ungefährlich.
Ging an die Grenze dann.
Da saß man dann auch auf, hat man sich dann so einen Stuhl genommen und saß dann da auch nur noch und hat völlig verrückt dann da noch das Strahlrohr irgendwie gehalten.
Im Sitzen.
Genau.
Stark.
Waren halt 200 Container randvoll mit Reifen, die gebrannt haben. Da löscht man auch nicht mehr viel.
Ja.
Das war absolute Grenze.
Christian und die Kameraden können also aus Dubai abrücken. Die letzten Löscharbeiten übernehmen nun die anderen Feuerwehrleute. Die Bilanz des Feuers? Offiziellen Angaben zufolge werden mindestens 15 Menschen verletzt. Eine Person stirbt offenbar durch einen Herzinfarkt. Durch das Feuer direkt kommt demnach aber niemand ums Leben.
Also es ist von dem Land an sich so gemacht, dass man keine Informationen bis ins letzte Detail, so wie in Deutschland, an den Zeitungen preisgeben möchte. Natürlich kann man nicht verhindern, dass über diese Brände erzählt wird. Man möchte sich natürlich auch gut darstellen. Wie gesagt, wenig Verletzte. Ob es Tote gab, das weiß ich nicht. Angeblich gab es keine. Ja, die Brandursache ist nicht ganz geklärt worden. In der Regel ist es immer dasselbe. Es sind bauliche Mängel. Das muss man einfach sagen. Ganz, ganz einfach beschrieben. Wir haben das Hochhaus an sich, wir haben den Rohbau. Zur Verzierung haben wir dann davor die Paneelen gemacht, damit dieses Gebäude von außen auch schön aussieht. Und das Riesenproblem ist diese Lücke, die Fassade, die wir da zwischen der Fassade und den Paneelen haben. Das heißt, ein ausgedehnter Balkonbrand reicht eigentlich schon aus. Wir haben ein Kamineffekt. Wir ziehen uns das Feuer nach oben und haben sofort den nächsten und das nächste Balkon im Brand und so zieht sich das Feuer nach oben.
Das Hotel ist nach dem Feuer eine Ruine. Doch es wird schnell wieder aufgebaut.
Man hatte gar keine Wahl. Also es musste hübsch gemacht werden und das auch so schnell wie möglich. Das war eine absolute Katastrophe, die dort auch rein für das touristische Leben dort da war. Also Katastrophe. Und deshalb wurde sehr, sehr schnell mit den Bauarbeiten begonnen. Und es steht heute auch wieder so da, wie es damals da stand.
Also wahrscheinlich aber besser dann in Sachen Brandvorsorge ausgestattet, oder?
Ja. Das weiß ich nicht, ob es eine bessere hat. Das kann ich nicht sagen, weiß ich auch nicht. Kann auch gut sein, dass es nicht der Fall ist, sondern es einfach nur 1:1 wieder aufgebaut wurde. Okay. Aber ich war vor 3 Jahren war ich auch noch mal wieder da und es ist wirklich spannend zu sehen, wenn man vor diesem Gebäude steht, was jetzt wieder blitzt und blinkt, da war ich auch schon mal drin, aber in anderer Funktion.
Ja. Ja. Wenn du denn so einen Brand hinter dir hast oder solche Brände, aber bleiben wir mal bei dem Hotelbrand und du bist dann wieder in Bramsche bei der Freiwilligen Feuerwehr, hast du Probleme, dich zu motivieren, wenn die Feuer kleiner sind?
Nein, das nicht. Also ich bin nach wie vor hoch motiviert, wenn man da einmal infiziert ist mit der Freiwilligen Feuerwehr. Ich glaube, dann ist man da immer für dran. Es ist halt teilweise wirklich viel, viel Mist, für den man hier in Deutschland alarmiert wird. Nichtsdestotrotz, ja, sind hier unsere Probleme, die wir haben, absolute Luxusprobleme. Mhm. Ne? Also wir machen jetzt heute einen Dienstabend. Ja, welches der ganzen Fahrzeuge nehmen wir denn jetzt mal eben? Welches lassen wir im Stall?
Zum Üben, ja.
Zum Üben, ne? Ja. Und wo nehmen wir jetzt mal da das runter und das? Wir haben ja so viel davon. Also es sind Probleme, die wir teilweise haben, die weg sind von jeglichen anderen Realitäten.
Deswegen ist es ja super, dass du hier bist und das mal erzählst. Dann kommt ja die Wertschätzung vielleicht bei dem einen oder anderen Feuerwehrkameraden auch, wenn er mal wieder rumjammert. Ne?
Ja, absolut. Absolut. Ja.
Christian, schön, dass du da warst. Ein wirklich beeindruckender Einsatz.
Sehr, sehr spannend, ja.
Bevor wir dich nach Hause schicken oder nach Hause entlassen, habe ich jetzt noch mal eine Frage. Du hast es vorhin einmal angedeutet. Du hast ein T-Shirt an, da ist ein Button drauf, ein Logo, ein Elefant und die Umrisse des afrikanischen Kontinents. Du hast noch ein Hobby neben der Feuerwehr sozusagen in Bramsche. Machst du auch noch woanders ein bisschen was, ne?
Genau, man kriegt ja nicht genug davon, ganz genau. Während meiner Zeit in den Emiraten habe ich Kenia bereist und wollte mir natürlich die Feuerwehr dort angucken und habe mit Erschrecken festgestellt, dass es keine Feuerwehr dort gibt. Und ja, jetzt seit nun 10 Jahren habe ich mit aufgebaut eine Hilfsorganisation, die Feuerwehren in Kenia und auch in Tansania unterstützt und aufbaut. Mit Fahrzeugen, mit Fachwissen, mit Ausbildung. Und das betreiben wir jetzt seit 10 Jahren. Das ist die European Fire and Rescue Association.
Und da fangt ihr bei Null an. Sozusagen.
Und da fangen wir wirklich bei Null an. Das sind ganz andere Größenordnungen. Nur mal so, ich war jetzt vor wenigen Wochen auch wieder im Land. Wir haben ein neues Projekt gestartet. Nakuru County, das ist in Kenia das drittgrößte County. 2,5 Millionen Einwohner. Die haben 3 Feuerwachen und 3 Fahrzeuge.
Das für 2,5 Millionen.
Für 2,5 Millionen Einwohner. Ja. Das sind so diese Größenordnungen, mit denen man mittlerweile zu kämpfen hat.
Und genau. Ihr zieht dann die Bevölkerung ran und die wird dann ausgebildet? Oder wie melden sich die Leute freiwillig? Oder wie ist das? Wie
es gibt Berufsfeuerwehren. Auch dort, also das sind diese Berufsfeuerwehren, genau. Ja. Bei dieser Einheit haben wir jetzt 60 Leute, die dort fest angestellt sind. Ja. Genau, und wir unterstützen mit allem. Jetzt als erste Sofortmaßnahme haben wir erstmal gesehen, die Leute haben gar keine richtige Schutzkleidung. Ja, dann haben wir erstmal 4 Paletten mit Schutzkleidung jetzt runtergebracht. Jetzt sind Gespräche, wie man Fahrzeuge natürlich nach unten kriegt. Wir haben jetzt Ausbilder vor Ort aus Deutschland, die runterfliegen und an dem vorhandenen Material ausbilden, Grundstrukturen auch erstmal da aufbauen. Ja, wie sieht ein Wachalltag aus? Wie funktioniert das alles? Und genau, das sind, ist das neue Projekt oder seit 10 Jahren das Projekt, was ich jetzt nebenbei noch mache. Genau.
Stark, Respekt dafür. Schöne Sache.
Ich sehe schon die nächste Runde, mein Einsatz international oder mein Einsatz weltweit. Ich glaube, da können wir viel erzählen. Ja. Christian, vielen Dank für deine Einsatzgeschichte. Schönen Dank für dein Engagement. Und ja, komm immer heile wieder. Schön, dass du bei uns warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Danke, Christian. Und liebe Kameradinnen und Kameraden zu Hause, habt ihr auch schon mal ein Hochhaus gelöscht oder wart als Feuerwehrmensch im Ausland unterwegs? Was gab's denn da für Besonderheiten und Unterschiede, die ihr so erlebt habt? Dann schreibt uns doch einfach mal eine E-Mail an meineinsatz@ndr.de.
Ganz genau. Wir sind auf eure Geschichten gespannt. Es muss übrigens nicht immer ein Hochhaus sein, ne? Also Hochhaus ist schon großes Kino. Ja, was habt ihr erlebt? Einfach eine Mail. Wir freuen uns sehr. So, und in der nächsten Folge sind wir dann nicht mehr ganz in der Welt unterwegs, sondern wieder in Deutschland. Und da geht's nämlich um ein sehr unruhiges Jahr, Theresa, bei dir quasi vor der Haustür. Nämlich, das war ein unruhiges Jahr für die Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Gifhorn. Immer wieder brennt es, schnell ist klar, ein Brandstifter treibt da sein Unwesen und keiner weiß, wann er wieder zuschlägt. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann geht doch schon jetzt in die ARD-Audiothek. Da gibt's die neuen Folgen von Mein Einsatz nämlich immer zuerst. So, und noch zum Schluss, wie immer, ein kleiner Podcast-Tipp für euch. Und zwar auch mit Feuerwehr-Content. Feuer und Flamme, der Feuerwehr-Talk ist zurück. Das ist ja der Podcast zur gleichnamigen Doku-Reihe in der ARD-Mediathek. Und bei uns, wisst ihr ja, dreht sich alles um die freiwilligen Feuerwehren. Bei Feuer und Flamme geht's um die Berufsfeuerwehren. Tja, und in der neuen Staffel geht es um die Feuerwehr in Heidelberg.
Und da gibt es im Deep Talk noch mehr Hintergründe zu den Einsätzen. Zum Beispiel erzählen die Feuerwehrleute, wie sie vorgehen, wenn jemand im Wald verunglückt ist und sie gar nicht genau wissen, wo die Person ist. Oder wie eine Rettung im Wasser abläuft. Hört rein bei Feuer und Flamme, der Feuerwehr-Talk. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann den Podcast auch als Video über YouTube beim SWR-Doku-Kanal anschauen. Und jetzt sagen wir Tschüss, ne?
Ja, gibt ja jetzt ein bisschen was zu gucken, ne?
Ja.
So, also.
Tschüss.
Tschö.